Familie ist selten planbar. Business erst recht nicht. Und genau dazwischen entstehen die spannendsten Geschichten. Chaos und Kekse. Der Familux-Podcast.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Philipp Raimund.
Dankeschön.
Schön, dass du den Weg zu uns ins Oberjoch-Familux-Ressort gefunden hast. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast freuen sich mindestens genauso sehr wie ich. Lieber Philipp, magst du dich einmal kurz vorstellen bei uns?
Klar, kann ich machen. Also mein Name ist Philipp Raimund. Ich bin 25 und wohne aktuell in Oberstdorf, bin Skispringer und jetzt seit 4 Jahren auch in der A-Mannschaft von den Deutschen mit unterwegs. Und habe bislang meine erste Weltmeisterschaft letztes Jahr mitspringen dürfen. Ich werde dieses Jahr hoffentlich auch bei den Olympischen Spielen mit dabei sein und am Start sein. Habe jetzt kürzlich geschafft, tatsächlich den Sommer-Grand Prix gesamt zu gewinnen. Also im Grunde genommen die Sommer-Weltcup-Serie, wenn man das so sagen kann. Und bin eigentlich an sich ein ziemlich lockerer, entspannter Typ, der viele blöde Sprüche auf Lager hat und viel egal ist. Und deswegen, ja, ich glaube, das sollte schon mal so einen leichten Einblick gegeben haben. Ich denke, der Rest wird sich jetzt eh dann noch gleich rauskristallisieren.
Das beschreibt dich also schon ganz gut, ein ganz lockerer Typ.
Würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Genau, also auch von unserer Seite erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich glaube, in so jungen Jahren mit 25 schon so eine Leistung abzuliefern, das verdient schon ganz viel Respekt. Philipp, wie war der Weg dorthin, da wo du heute stehst? Wie ist es, wenn man doch so jung ist und ja, schon zur Spitze gehört? Was braucht es da im Vorfeld?
Ich würde sagen, also ich würde mal anders ausführen und würde sagen, so insgesamt würde ich mich gar nicht mehr so krass zu den Jüngeren zählen, tatsächlich. Weil ich sag mal, das Hauptalter beim Skispringen ist wahrscheinlich so knapp von 20 Jahren bis hin zu 35 Jahren, was in der Weltspitze angeht. Das heißt, ich bin vielleicht als Junger in den Weltcup hinzugekommen, aber bin jetzt ja auch schon seit 4 Jahren dabei. Das heißt, ich habe auch schon einiges an Erfahrung und eine gewisse Lockerheit dann auch in meine Sprünge reinbekommen. Und ich würde auch sagen, dass vor allem die Lockerheit meiner Meinung nach ein ausschlaggebender Punkt ist, weil Skisprung ein extremer Nuancensport ist. Es geht wirklich um ganz filigrane Sachen, ganz, ganz kleine Dinge können einen riesen Einfluss haben. Und ich glaube einfach, dass je erfahrener man letztendlich in dem Weltcup-Zirkus ist, desto leichter fällt es einem dann auch, sich nicht so viel Druck zu machen, einfach das abzurufen, was man letztendlich eh schon die ganze Zeit trainiert hat. Weil eigentlich ist letztendlich der Wettkampf gar nichts anderes als das Training. Man macht ja im Grunde genau dasselbe, wie man schon davor zigtausend Mal trainiert hat. Und ich glaube, je unerfahrener man ist, man kann auch ein bisschen jugendlichen Leichtsinn dabei haben und dann einfach so reinrutschen und sagen, so schwierig ist es ja gar nicht. Es kann aber halt auf der anderen Seite auch sein, dass es halt dann irgendwann man sich halt Gedanken macht, jetzt muss ich aber richtig performen und jetzt zähle ich jetzt wirklich und keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, ist es da halt wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen. Erstens, man hat einen riesen Unterschied im Weltcup, man hat extrem viel Zeit. Man weiß gar nicht, was man mit der ganzen Zeit anfangen soll. Man sitzt dann halt nicht wie im COC, also in der zweiten Liga, einfach 20 Sekunden auf dem Balken und denkt sich dann so, ja, okay, passt. Dann 10 Sekunden später kommt der nächste Springer, sondern man sitzt halt mal auch eine Minute oben, wenn man zu den Besten gehört und wartet halt dann alleine schon vor seinem Sprung eine immense Zeit. Also ich finde es immens, es ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man im Fernsehen sitzt, wirkt es bestimmt auch gar nicht so extrem.
Aber man fühlt sich wie eine Ewigkeit an, diese Minute dann.
Voll, weil man ist halt aus dem Training gewohnt, man geht hoch, man zieht seine Ski an und man springt einfach. Und das ist halt der größte Unterschied zum Wettkampf. Im Wettkampf sitzt man halt dann wirklich oben, man hat einen Fernseher laufen, man sieht, wie die anderen springen theoretisch. Man hat auch viel Zeit nachzudenken und zu grübeln. Und deswegen glaube ich, dass das einer der großen Punkte ist, wie man mit dieser Zeit umgeht, die man dann sozusagen mehr hat. Und auf der anderen Seite ist es halt auch viel, ja, diese Lockerheit, von der ich schon gesprochen habe, dass du halt dann einfach nicht zu viel nachdenkst und einfach das Ding einfach laufen lässt.
Also würdest du sagen, es ist ganz, ganz viel Kopfsache einfach mit dabei, was da mitspielt, wie erfolgreich du springst am Ende?
Definitiv. Ich sag mal, klar, es ist auch viel allgemeines Niveau, was man halt eben als Sprungniveau bezeichnen kann, was man besitzen muss. Ich sag mal, wenn man eine unsaubere Skiführung hat oder man ist viel zu aggressiv oder viel zu passiv beim Absprung oder noch so ein paar andere Sachen, dass man halt einfach noch nicht so auf dem Level das in seinen Trainingssprung schon hinbekommt, dann ist es nicht nur das Mentale. Das Mentale hat einen sehr, sehr großen Einfluss logischerweise, aber dieses Haus steht auf mehreren Säulen und da ist Mentalität definitiv eine große Säule, die wichtig mitspielt, aber halt auch viel Disziplin, viel Motivation, viel, dass man halt eben auch akribisch arbeitet, wirklich diese filigranen Sachen auch meistert, Feingefühl zu entwickeln, dass halt wirklich das gefühlte Sandkorn kann einen Unterschied machen. So ein kleines Zahnrad kann halt einen riesen Einfluss haben. Und ja, die Mentalität zählt viel dazu, aber man muss auch erstmal das Level erreichen, damit man halt dann eben über die Mentalität auch das abrufen kann, was man im Training trainiert hat.
Und wie lebensmüde muss man sein, wenn man, wenn man diesen Sport als sein, anfangs wahrscheinlich war es ja ein Hobby, und irgendwann ging es dann in Richtung Profisport. Ja. Wann war der Punkt, wo du das erste Mal gewusst hast, ich will von so einer Schanze runterspringen und fliegen lernen?
War letztendlich, also der ganze Ursprung kommt eigentlich über meinen großen Bruder. Also ich habe eigentlich selber mit Skispringen nicht groß was zu tun gehabt, aber mein großer Bruder hat sich damals in Degenfeld von der Schanze runtergeschmissen und ich wollte unbedingt immer meinen Bruder schlagen, egal was. Also nicht körperlich schlagen, aber halt, ne?
Übertragen im Sinne schlagen. Ja.
Und genau deswegen war halt dann der Punkt, ja, ich muss unbedingt aufspringen. Und dann bin ich auch auf die Schanze gegangen, damals mit, glaube ich, 4,5, 5 Jahren oder so. Und habe dann halt eben auch die Ski angeschnallt. Mein Bruder ist 3 Jahre älter, also der hat logischerweise einen gewissen Vorsprung gehabt, aber ich musste da einfach mitziehen. Und dann sind wir irgendwann umgezogen nach Füssen, habe dann in Füssen da weiter trainiert, dann von dort aus weiter nach Oberstdorf. Aber ich hatte eigentlich nie so wirklich den Gedanken, dass ich sage, so, ja, ich will von der Schanze springen, weil ich es cool finde in dem Sinne. Sonst der Ursprung kam eigentlich eher so, ja, ich muss mein Bruder besser sein als mein Bruder. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob das war.
Wetteifern.
Ja, das war so, die ersten Jahre war das sozusagen der Antrieb und es gab eigentlich für mich nichts anderes. Klar, es hat mir Spaß gemacht, sonst hätte ich es natürlich nicht weitergemacht. Aber das war am Anfang schon sehr mein Antrieb. Und dann hat man auch gemerkt, so, ja, okay, wenn man auch gut springt, dann macht es mehr Spaß, man springt weiter. Logischerweise hat dann auch viel das ganze Umfeld mit zu tun, wenn man einen guten Sprung macht, dass man gelobt wurde, dass die Eltern stolz sind oder sonst irgendwas. Das hat natürlich saumäßig viel Einfluss. Und mein Bruder hat dann leider irgendwann aufhören müssen wegen einem pfeifischen Drüsenfieber. Hat er sich letztendlich, was das angeht, nicht mehr recovern können. Und dann bin ich sozusagen übrig geblieben. Und ich kann von mir behaupten, ich bin besser als mein Bruder. Aber das hat andere Hintergründe. Ich glaube, er hätte es auch weit bringen können. Aber letztendlich, ja, ich bin trotzdem, nichtsdestotrotz, ich bin eigentlich jetzt schon stolz auf mich. Auch wenn ich den Sommer-Grand Prix noch nicht gewonnen hätte, wäre ich trotzdem zufrieden. Weil mein Ziel, dass ich jeden Tag eigentlich an mir weiterarbeite, um besser zu werden. Und das war sozusagen der Shift von besser sein als mein Bruder. Und dann irgendwo hin zu, ja, ich will einfach jeden Tag einfach einen Schritt nach vorne kommen. Und deswegen gehe ich auch abends eigentlich meistens mit einem zufriedenen Lächeln ins Bett, weil ich weiß, okay, heute habe ich wieder einen Schritt vorwärts gemacht, heute war ich wieder gut unterwegs und das reicht mir dann tatsächlich auch schon.
Wie würdest du das Gefühl beschreiben oder auch in den Anfängen wieder, wenn wir davon reden, wenn du das erste Mal da oben stehst? Ich selber war vor Jahren in Innsbruck auf dieser Bergiselschanze und da gibt es oben ein Restaurant und da war ich zum Frühstücken und dann bin ich da rausspaziert mit ganz zittrigen Knien und habe so ein bisschen drüber gespäht über das Geländer und habe mir wirklich gedacht, wow, da gehört schon einiges dazu. Aber da, ja, ich glaube, wenn du da wirklich das erste Mal auch mit den Skiern oben stehst und darunter, also für mich ist ganz weit weg, das zu verstehen. Wie fühlt man sich da oben?
Ja, ich glaube, es ist auch extrem schwer nachvollziehbar, weil man halt einfach nichts Vergleichbares hat. Skispringen ist keine Breitensportart, wo du sagst, so, ja, es kann jeder einfach mal seine Ski anschneiden, einfach machen mit 50 Jahren oder sonst was. Ne? Also jeder geht Skifahren, jeder geht Langlaufen oder sonst irgendwas. Klar, keiner hat ein Gewehr dabei, um dann Biathlon zu spielen, sage ich jetzt mal. Aber dass der Großteil wird halt beim Skispringen, ist halt einfach nicht möglich nachzumachen oder einfach gar nichts davon. Und deswegen kann es, glaube ich, keiner nachvollziehen. Und ich beschreibe es am besten eigentlich damit, dass es halt einfach, es ist ein extremes Gefühl der Freiheit, wenn man in der Luft dann ist. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, so, man steht oben, man sieht, schaut da runter und denkt sich so, boah, was ist krass.
Ja.
Das kommt ab und zu mal wieder vor, vor allem, sag ich jetzt mal, wenn man von den jungen Jahren immer wieder auf eine größere Schanze geht. Das ist natürlich eindrucksvoller, mehr Geschwindigkeit, mehr Weite, mehr Landedruck, mehr Druck in der Luft, auf den Skiern und so weiter. Also das ist schon immer wieder da und das verlässt einen eigentlich auch nicht wirklich, außer man kommt halt dann eben irgendwann in den Bereich rein, dass man halt einfach eh schon die ganze Zeit 120 Meter Schanzen springt und dann halt auch Skifliegen schon normal ist. Aber ich sag mal, es ist in gewisser Weise immer Respekt da. Ich glaube, man sagt nie einfach so, ja, mache ich halt einfach. Mhm. Ich sag mal, auf der 90 Meter Schanze vielleicht schon eher, aber so die 120er 100 und so eine 240 Meter Schanze, man hat einfach einen grundlegenden Respekt einfach trotzdem davor. Und der ist, hält einen aber nicht zurück. Also man hat vielleicht früher mal, als wenn man auf eine größere Schanze gegangen ist, ich war einer, ich habe da immer ein bisschen Schiss gehabt. Mhm. Aber das münzt sich dann irgendwann um, dass man einfach motiviert ist und sagt, oh ja, geil, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Dann kommt man bekommt durch Routine dann auch einfach eine gewisse Sicherheit rein. Es ist logisch, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal Fahrrad fährt, man ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Man fällt dann auch fünfmal auf den Boden. Ne? Und deswegen ist es beim Skispringen genauso, man kommt dann auf eine größere Schanze, man macht dann halt einfach seine 10, 15, 20 Sprünge, man hat ein Gefühl dafür bekommen, aber wirklich beherrschen kann sein, dass man das erst nach 500 Sprüngen macht. Oder vielleicht auch beim Skifliegen nach 200 oder 120 oder nach 50, nach 10 manche. Es kommt halt darauf an, jeder kann mit dem Ganzen anders umgehen, man hat ein anderes, es ist zwar dasselbe, aber es ist trotzdem wieder was anderes. Mhm. Und ja, schwer nachvollziehbar, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, wenn man die Chance noch hat und man denkt sich so, ja, eigentlich, ich bin noch gut in der Gesundheit, sonst was da. Man kann sich auch mal von der 20 Meter schon so runterschmeißen. Das kann man schon mal machen.
Einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren und vor allem an die Kinder. Probiert es gerne aus. Es ist wirklich was Einzigartiges. Das kann kein anderer nachfühlen. Und man kann aber auch mal seinen Freunden angeben und sagen, so, ja, ich bin heute 20 Meter. Oder irgendwann also dann 120 oder 200.
Ein Appell an alle Eltern da draußen, ja, ja. Wo die Kinder ein bisschen Interesse schon zeigen. Ja, wie ging es denn deinen Eltern oder vor allem wahrscheinlich der Mama damit, wenn zwei Söhne jetzt in jungen Jahren sagen, ich will Skispringer werden? Hast du mit deiner Mama schon öfter drüber gesprochen, wie man sich fühlt?
Ich sag mal, von damals habe ich eigentlich nicht so arg viel Erinnerung noch daran. Mhm. Also mit 5 bis 8 Jahren hat es mich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt interessiert, so was meine Mama eigentlich denkt. Ne? Ich habe mir gedacht, so, ich springe da runter. Man macht sich ja gar keine Gedanken drum. Und dann, das kommt ja dann mit, keine Ahnung, mit 20, wo man dann so, sich so denkt, so, oh, die Eltern sind ja gar nicht so blöd. Ja, waren sie nie, aber trotzdem. aber es ist halt, wie soll ich sagen, also erst bei meinen ersten Skiflügen hat meine Mutter damals noch gesagt, hat so, ja, also sie kann sich den ersten Flug sicherlich nicht anschauen. Also sie wird da aus dem Fernsehen zugucken oder sie wird vor Ort sein und wird nicht hingucken. Und wenn ich heil gelandet bin, dann schaut sie hin und dann weiß sie, okay, hat alles gepasst, alles hat funktioniert. Aber ich glaube, man braucht schon gewisses Vertrauen zu den Kindern. Aber bei uns kam es auch ein bisschen daher, mein Dad war früher Fußballspieler, heißt, hat auch viel Sport gemacht. Meine Mutter war früher Turnerin, also hat auch selber viel Sport gemacht.
Das heißt, also du kommst aus einer sehr, sehr sportlichen Familie.
Das heißt, es war eh schon in gewisser Weise bei den Eltern schon im Blut mit dabei. Mhm. Mein Dad ist dann auch Skisprungtrainer geworden oder war schon und hat mich dann auch letztendlich, als wir dann nach Oberstdorf gezogen sind, auch mal unter seinen Fittichen gehabt und auch in Füssen vor allem. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass es, man braucht ein gewisses Vertrauen, aber ich sag mal so, wenn ich sehe, wenn mal ein Kind, wenn es mal hinfliegt, wie es die da überschlägt und sonst irgendwas, und es passiert gar nichts. Mhm. Wenn mir das passieren würde, hätte ich 10 Rippen und 10 Knochen gebrochen. Aber den Kindern ist es so egal, die sind so beweglich und so entspannt. Und vor allem, wenn sie so eine Motivation dazu haben, ist es das Beste, das Ganze zu unterstützen. Weil ich sag mal so, ohne meine Eltern hätte ich es nie geschafft, Skispringer zu werden. Weil es ist ein bisschen kostenspielig, klar. Aber trotzdem, man muss auch viel hin und her fahren. Meine Mutter musste jeden Tag von Füssen damals dann auch nach Oberstdorf fahren, als die Schanzen in Füssen zu klein wurden.
Mhm. Also, wie viel Zeit verbringt man da im Auto von Oberstdorf nach Füssen?
Das sind damals 2 Stunden gewesen. Damals gab es die Ausbauung von der A7 noch nicht.
Boah, also pro Strecke.
Halt, ja, also wir sind 13 Uhr abgeholt worden, 2 Stunden rüber oder sagen wir mal Stunde 45 oder anderthalb.
Ja.
Aber ich glaube schon, es waren eher 2. Und dann haben wir 15 Uhr, habe dann zum Beispiel ich Training gehabt. Da hat mein Bruder dann Hausaufgaben währenddessen gemacht. 17 Uhr hat dann mein Bruder Training gehabt und ich habe währenddessen Hausaufgaben gemacht. 19 Uhr waren wir dann halt irgendwann fertig, sind 2 Stunden nach Hause gefahren, zu Hause angekommen, ins Bett und nächsten Tag dann nicht wieder, aber 2-3 Mal in der Woche hat man das schon gemacht. Und das war halt ein Riesen-Act. Und dann mit meiner Schwester, die ist dann auch gesprungen, aber da
sind... Ah, 3 Kinder.
4 insgesamt, weil der Jüngste saß dann, der hat es ganz sauber durchgestanden, weil der ist in Füssen auf die Welt gekommen 2009.
Ja.
Und dann durfte der auch noch immer wieder mal im Auto mit dabei sitzen und hat dann halt ja, hinten in seiner, wie nennt man diese Kinderboxen da, ne, diese Schaltschalen.
Ja, die Maxi-Cosi.
Ne? Ja, ja, genau, saß er hinten drinnen rumgegabbelt. Wir haben die ganze Zeit mit ihm irgendwelche hier gespielt und so. Also war super witzig, aber er hat es super durchgestanden. Und dann ist es halt irgendwann zu viel geworden. Dann haben wir gesagt, so, ja komm, ja, wir ziehen jetzt auch nach Oberstdorf. Oder ich habe das nicht entschieden, meine Eltern haben das entschieden. Aber ja, sind dann nach Oberstdorf gezogen, damals 2011 war es, glaube ich. Und das hat es dann um einiges leichter gemacht. Also klar, wie schon gesagt, Skispringen ist kein Breitensport. Man hat nicht überall eine Chance. Mhm. Das heißt, es ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber es gibt super Internate, die das Ganze fördern, die da mega Unterstützungen bieten. Und es gibt ja wirklich, ne, es gibt Willingen, es gibt Klingenthal, Garmisch, Oberstdorf, Hinterzarten. Also wir haben in vielen Bundesländern auch tatsächlich Chancen, wo das Ganze geht. Und vor allem auch die kleinen Chancen, wo man halt eben auch seine Anfänge starten kann, gibt's vereinzelt immer wieder mal welche. Und ich sag mal so, zu dem Alter, wo es dann auch die ganz großen Chancen wird, wo es dann auch ernst wird, sind die Kinder meistens eh alt genug, um dann auch theoretisch in ein Internat gehen zu können.
Mhm.
Und von dem her, ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, den Kindern das Vertrauen zu geben, dass sie das auch schaffen, weil dann wissen, merken die auch selber, ah, mir wird vertraut, das ist ja gar nichts so Wildes, ich mache das jetzt einfach.
Also würdest du schon sagen, dass ohne die Unterstützung der Eltern wärst du wahrscheinlich nicht da, wo du heute stehst, 100%, oder?
100%. Weil wenn meine Mutter erstens nicht jeden Tag darüber geguckt wäre und wieder zurück, wäre ich gar nicht dazu gekommen, so viel weiter zu springen. Hätte vielleicht auch aufgehört, weil der Skihang war halt 150 Meter Straße gegenüber vor Ort. Also ich hätte auch jeden Tag Skifahren gehen können, anstatt zu springen. Und ja, mein Dad halt genauso. Also der hat damals in Füssen hat er mich trainiert gehabt. Dann ist er Schweizer Kombinierer-Trainer, dann Oberstdorf-Trainer, dann jetzt wieder Schweiz und jetzt Bundestrainer Damen-Schweiz. Also mein Dad hat auch viel Einfluss auf mein Krafttraining und auf meine generelle Skisprungentwicklung gehabt. Also beide Eltern wären in meinem Fall da nicht wegzudenken. Das heißt natürlich nicht, dass ich nur deswegen erfolgreich gewesen bin, weil mein Vater Skisprungtrainer war und meine Mutter da immer hin und her gefahren ist. Aber ich habe ihm trotzdem extrem viel zu verdanken und ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn es meine beiden Eltern nicht so unterstützt hätten.
Also schon ganz früh war der Tag eigentlich gut durchgetaktet, ja, auch schon in Kindheitstagen.
Ja.
Du hast ja vorhin schon kurz im Vorgespräch erwähnt, dass auch jetzt der Terminkalender rappelvoll ist, weil der Weltcup bevorsteht. Ja. Was sind deine nächsten Stationen, wo geht es jetzt hin?
Also wir haben jetzt noch einen Lehrgang in Klingenthal. Das ist sozusagen unsere letzte Schneevorbereitung mit Eisspur. Und dann fliegen wir am 17. November, ist es, glaube ich, ist es Mittwoch, fliegen wir hoch und sind dann, also nach Lillehammer, Norwegen, haben dann dort unseren Weltcup-Auftakt mit Mixteam Einzel-Einzel. Ein Tag Weiterreise per Bus nach Falun. Da haben wir dann da 2 Einzelwettkämpfe, glaube ich, auf der kleinen und auf der großen, wegen der WM nächsten Jahr.
Ja.
Übernächstes, 26. Je nachdem. Für mich sind Jahre Saisons.
Ja.
Also mein nächstes Jahr ist 26, 27.
Mhm.
Und dann direkt danach sind wir wieder mit dem Bus oder mit dem Flugzeug weiter und dann in Kuusamo, Ruka, Finnland. Also wir machen Norwegen, Schweden, Finnland direkt hintereinander weg und sind dann 2 Wochen unterwegs, fliegen dann zurück, dann Polen und dann haben wir danach Klingenthal. Und dann sind eh schon die ersten 4 Wochen rum. Dann Engelberg, dann Tournee und dann Schlag auf Schlag. Pause gibt es nicht mehr bis auf nach Olympia. Und da ist es eine Woche.
Wie hältst du dich da auch mental stark? Oder wie, ja, du bist irgendwie weit weg von zu Hause, hast wenig Ausgleich wahrscheinlich zum deinem Skisprung-Alltag. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das brauche ich, um abzuschalten auch zwischendurch? Oder ist es auch schlecht abzuschalten? Soll man eh dauerfokussiert bleiben? Wie kann man sich das vorstellen?
Um das mal aufzugreifen, also mit dem Dauerfokus, ja, im Wettkampf ist es vielleicht was, dauerhaft im Fokus zu sein. Es ist für den einen mehr, für den einen weniger wichtig. Wenn ich jetzt mal einen Karl Geiger als Beispiel nehme, der ist eigentlich im Wettkampf dauerfokussiert. Ich im Vergleich, ich kann auch mein Buch ausklappen oder eine Viertelstunde lang Reels auf Instagram durchscrollen. Ist mir ziemlich egal. Ja. Weil bei mir ist es aber auch besser, wenn ich Abstand vom Skispringen bekomme, mache ich mir wenig Gedanken rum und behalte meine Lockerheit bei. Das ist für mich dieses Jahr das Wichtigste eigentlich. Und aber ja, ich habe was zum Abschalten. Ich sitze meistens, wenn ich zu Hause bin, am PC und zocke irgendwas. Also für mich ist Videospiele mit Abstand das Beste, um abzuschalten. Man geht in seine virtuelle Welt rein und fokussiert sich nur darauf, man hat seine Freunde, mit denen
man spielt. Mit dem Headset, oder? Bist du denn bist du ein Gamer?
Voll, 100%. Das würde jeder unterschreiben. Meine ganze Familie ist am Zocken, bis auf meine Eltern, aber die haben früher auch gezockt als noch hier Longbow Apache und hier ein Berg ist ein grünes Dreieck und so weiter. Also, nee, aber ich, meine drei Geschwister, wir sind alle Vollblut-Gamer, würde ich sagen. Ich bin natürlich auch Vollblut-Skispringer, aber das ist vollkommen mein Ausgleich. Das ist voll mein Geek, das ist voll mein Ding. Und das ist auch wirklich mit Abstand der größte Ausgleich, den ich habe. Also nach Hause kommen, dann schön was essen, klar auch Zeit mit Familie und Freunden verbringen, definitiv auch. Mhm. Aber am besten abschalten kann ich, wenn ich mich einfach am PC setze und einfach Headset auf, Gedanken ausschall und einfach für ein paar Stunden, sage ich jetzt mal, ganz nett, einfach mich verlieren, sage ich jetzt mal.
Also im nächsten Leben bist du dann E-Sports-Profi.
Vielleicht. Ich
fühle ja auch Hallen und...
Ja, definitiv. Ich habe erst heute Morgen die League of Legends Weltmeisterschaft-Finale angeschaut. Also von dem ich komme erst vom E-Sports sozusagen.
Alles klar.
Aber nichtsdestotrotz, ich bin, was das angeht, ich habe tatsächlich, wenn ich brauche was Normales, Sportliches auch. Ich sage mal, E-Sport hat schon ein sehr extravagantes Standing, was einen Sport angeht. Ich bin der Meinung, es ist Sport, weil ich kann klipp und klar sagen, ich habe selber schon Turniere mitgespielt und das war extrem nervenaufreibend. Also das hat wirklich, braucht einiges weg. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, es ist trotzdem eine extravagante Art vom Sport, weil es halt nichts mit dem normalen Sport in dem Sinne zu tun hat.
Denksport, eher Bewegung. Reaktionszeit.
Genau, extrem, viel koordinativ auch. Also es ist schon, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es ein Sport. Aber ich glaube, wenn ich einen normalen Sport machen wollen würde, wäre es für mich Volleyball.
Ja.
Klipp und klar, weil wir spielen viel Volleyball zum Aufwärmen und zum Vorbereiten vor Wettkämpfen und sowas, weil es dann einfach, ne, man muss viel springen, man kann seine Sprungkraft ein bisschen aufwärmen, sonst was. Macht einfach Spaß. Es kann eigentlich fast jeder bei uns aus dem Team, deswegen super. Man kann auch zu sechs spielen, spielt 3 gegen 3, easy peasy. Mal spielen ein paar Trainer mit, mal nicht. Aber bei mir wäre es dann definitiv Volleyball. Und ich merke jetzt schon, dass ich fürs Zocken langsam viel zu langsam werde.
Also von dem dann bist du dann schon alt mit 25,
ja, gell? Definitiv. Ich glaube schon. Aber ja, ich sag mal so, es ist... Gaming wäre was, aber ich glaube, es wäre nichts auf kompetitiver Ebene. Mhm. Also Wettkampfcharakter, klar, aber nicht so extrem. Da macht schon für mich Skispringen viel, viel mehr Spaß. Und deswegen bin ich auch noch Skispringer und nicht E-Sportler geworden, weil, okay, die Leistungsdichte ist im E-Sport auch extrem. Es gibt ja Millionen von Leuten, die zocken. Skispringer gibt es nicht ganz so viele.
Aus Gründen.
Ja. Hat halt nicht jeder eine Skisprungschanze zu Hause, aber jeder hat einen PC zu Hause vielleicht. Oder eine Playstation oder was auch immer. Oder ein Handy. Das heißt, auf Handy kann man ja schon Videospiele spielen. Also das geht ganz easy. Und wie gesagt, für mich bester Ausgleich. Ich lese auch noch ab und zu gerne. Also ich habe auch mal immer wieder Momente, wo ich eine extreme Lesesucht entwickle. Mhm. Und dann haue ich mal eine Bücherreihe mit 8 Büchern innerhalb von ein paar Monaten durch. Und das ist auch ein mega guter Ausgleich. Aber hauptsächlich trotzdem die Videospiele oder irgendwie Serie gucken. Und da sind wir wieder beim Punkt mit der extremen Zeit, die man hat. Wenn der Wettkampf zum Beispiel um 16 Uhr der Probedurchgang ist, was machst du den ganzen Tag bis 16 Uhr? Das musst du erst mal filmen können.
Ja.
Und deswegen, man muss halt irgendwas, man macht klar Vorbereitungen oder wärmt sich mal auf, macht ein kleines Spielchen oder sowas, aber man sitzt dann trotzdem noch die restlichen 7 Stunden rum. Und deswegen oder mal sitzt, keine Ahnung, den ganzen Reisetag mal 12 Stunden im Bus und fährt Auto. Oder man ist 4 Stunden im Flieger oder nach Japan 15 Stunden. Was will man mit der ganzen Zeit machen? Und wenn du halt da die ganze Zeit über Skispringen nachdenkst, dann brennst du irgendwann aus.
Ja, klar.
Und deswegen,
oder stumpfst du ab, gell?
Genau. Mhm. Und deswegen glaube ich, es ist immer gut, mal da halt einen Zeitvertreib zu haben. Es ist natürlich witzig, für uns ist die Zeit, die andere fürs Arbeiten verwenden, in dem Sinne sitzen wir zu im Hotel und schauen irgendwie Serie oder schauen andere Wintersportarten oder ich spiele irgendwelche Videospiele oder sowas. Aber das Ding ist, als Profisportler ist man zu 100% Profisportler, weil Ablenkung ist gleichzeitig in gewisser Weise auch wieder Arbeit, weil man muss ja dann trotzdem zum richtigen Moment seine maximale Energie haben und das ist ein Jonglieren.
Und abliefern, gell? Das ist dann eine Minute, wo du alles abrufen musst.
Genau. Und es ist ein Jonglieren ohne Ende, weil du musst halt trotzdem schauen, dass du dann zum richtigen Moment auch bereit bist und dass du halt auch aktiv regenerieren kannst, dass du auch wirklich dann halt deine Zeit im Bett auch dafür nutzt, um deine Muskeln wieder aufzuladen, weil es ist nach wie vor Sport. Es ist, wir verbrauchen auch echt viele Kalorien, weil es extrem Denksport ist und extrem anspruchsvoll für den Kopf. Und es ist schon echt, man darf es nicht unterschätzen, glaube ich. Ja, wir machen vielleicht weniger als andere Sportarten, weil wir dürfen natürlich auch nicht zu viel trainieren. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, es ist ein schmaler Grat, es zu jonglieren, leicht zu sein, viel Kraft zu haben, gutes Gefühl zu haben, weil wenn man zu leicht wird, hat man auch Probleme mit dem Gefühl, wenn man zu schwer wird, genauso, wenn man wächst, hat man Probleme mit dem Gefühl, das ist auch extrem, aber da bin ich ja zum Glück schon raus, aber ja. Trotzdem, es ist ein schmaler Grat, auf höchstem Niveau jonglieren zu können und, also das Skispringen jonglieren zu können und deswegen gibt es auch selten welche, die 2-3 Mal hintereinander aktuell die Gesamtweltcups gewinnen, weil es halt einfach so filigran und so schnell einfach mal zack, zack geht.
Das Thema Ernährung ist ja auch ein ganz großes Thema im Skisport, vor allem beim Skispringen, Skifliegen. Da zählt wahrscheinlich wirklich jedes Gramm, gell? Oder kann auch schnell zu viel sein. Ist oft so ein großer Risikofaktor dann auch trotzdem oder in Sachen Essstörungen, die ja doch entwickelt kommt werden können. Aber ich glaube, das war früher viel mehr Thema, als es heute ist, oder?
Muss man klar sagen. Früher war das definitiv extremer. Damals gab es auch noch keine BMI-Regelung. Die haben wir jetzt, die gibt es auch schon länger. Ich glaube, schon seit über 10 Jahren oder sowas. Und da gibt es sozusagen, du hast eine Maximallänge und eine Minimallänge, die du springen kannst. Ich glaube, Minimal gibt es, glaube ich, nicht so direkt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du halt eine gewisse Skilänge maximal springen darfst, wenn du ein gewisses Gewicht hast. Der Trend geht zwar trotzdem danach, kürzere Ski zu springen, dass du leichter sein kannst, weil, wenn man eine Feder von einem Baum runterschmeißt oder vom ersten Stock eine Feder runterschmeißt und man schmeißt einen Stein runter, der Stein fällt einfach schneller. Und das ist genauso, gibt es fürs Sumo-Ring oder es gibt beim Ringen oder sonst was, gibt es Gewichtklassen. Es ist einfach, es gibt für jeden Sport und für jeden individuell auch ein Minimum, ein Optimum und ein Maximum. Und ich bin zum Beispiel, eigentlich als Skispringer bin ich schwer.
Okay, ja.
Weil es gibt viele, die halt sozusagen vor dem Wettkampf immer so ein Kilo mehr haben. Das kann man dann schon so jonglieren, weil man nimmt meistens so pro Sprung mal knapp 500 Gramm einfach mal ab. Das geht extrem schnell.
Pro Sprung?
Ja, das geht extrem schnell. Der Wettkampfdruck ist immens, das glaubt man nicht. Ja. Deswegen passiert es auch, dass Leute disqualifiziert werden wegen Gewicht oder sowas oder wegen Skilänge. Liegt hauptsächlich daran, dass man das extrem unterschätzt, wie schnell das einfach mal das Gewicht weg sein kann. Da denkt man sich natürlich so, ja gut, das ist aber hauptsächlich auch Wasser und sonst irgendwas. Stimmt schon, aber es gibt halt eine Regelung für, man kann dafür disqualifiziert werden. Jeder will ans Limit gehen, jeder will maximal weit springen mit so wenig Gewicht wie möglich. Ne? Also damit man halt auch das leichter fällt. Und ich bin einer, ich habe, glaube ich, ich brauche für meinen Ski, glaube ich, 60,5 Kilo. Und ich habe durchschnittlich 63 bis 63,5 im Wettkampf. Das wird zwar im Winter auch weniger, aber ich bin immer eigentlich mal weit davon entfernt, dass ich in die Gefahr komme, dass ich wegen Skilänge disqualifiziert werde. Das gab es bei mir noch nie und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht geben. Aber es liegt bei mir hauptsächlich daran, und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass man Gefühlsverlust hat, wenn man zu leicht wird und auch Kraftverlust.
Ja.
Ich lebe extrem durch meine muskuläre Stärke und durch meine Lockerheit, wenn ich die auch habe. Und das Problem ist, wenn ich zu leicht werde, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch schwach werde und dadurch dann letztendlich anfange, verkrampft zu werden oder probiere, dieselbe Energie anzubringen. Und das kann man sich so vorstellen, ja, es ist schwierig zu vergleichen, man macht auf jeden Fall Gegenbewegungen und das Beste ist einfach der direkte Weg. Wenn man im Zickzack läuft, ja, kommt man zwar auch zum Ziel, aber der direkte Weg ist der beste und auch am krafteffizientesten. Und deswegen ist es halt dann eben nicht so effektiv, wenn man halt einfach dann wenig Kraft hat. Das ist zum Ende der Saison automatisch so, logisch. Aber das macht mich halt in dem Sinne aus. Und deswegen bin ich einer von den Athleten, die, was das angeht, nicht ganz so extrem sind. Es gibt welche, die sind natürlich leicht. Die meisten sind leicht. Aber ich sag mal so, wie man sich so vorstellt, so, oh, man kann ja gar nichts mehr essen und sonst irgendwas, das ist absoluter Schwachsinn.
Ist nicht mehr so.
Das ist absolut falsch. Also, man hat seine ganz normal seine drei Mahlzeiten am Tag. Das ist normal. Man frisst halt keinen Scheiß dazwischen. Mhm. Also man haut sich halt da nicht irgendwelche Packen an Gummibärchen rein und sonst irgendwie was, weil man halt einfach gerade Bock drauf hat. Aber man isst halt auch gute Sachen. Man haut sich nicht nur frittiert Pommes und Schnitzel und sonst was rein, sondern man isst halt dann viel Gemüse und halt auch einfach effektiv gut.
Ja, ja.
Und dann kann man auch viel essen. Also wenn man halt mal einen Schnitzel mit Pommes vergleicht und was man eigentlich dafür im Vergleich essen könnte.
An Volumen,
da kannst du zwei Mahlzeiten von essen. Und ja, deswegen, eigentlich ist es halb so wild, weil man verbraucht genug, damit man auch ganz normal essen kann. Ja, man muss leicht sein. Das ist aber auch eine Gewohnheitssache. Man kann mit wenig Gewicht auskommen. Das ist absolut kein Problem. Mhm. Es gibt Fälle, dass Magersucht entsteht oder Krankheiten dadurch entstehen können. Ist vorgekommen, passiert auch immer wieder mal. Aber ich glaube, das ist im Vergleich zu früher wesentlich besser geworden. Ja. Also wenn ich jetzt da was an die Eltern sagen kann, weil Eltern Angst haben könnten, so, ah ja, das ist ja so, ne, wenig Gewicht und macht euch darüber keine Gedanken. Ja, das Kind sollte jetzt nicht 10 Kilo zu viel haben. Das klingt nach nicht so viel oder nach viel, wie auch immer. Für mich klingt es noch extrem viel, aber das bin ich auch gewohnt. Aber ich sag mal so, da sind wir wieder beim Punkt. Maximum, Optimum, Minimum. Und man muss nicht immer an der Grenze zum Minimum sein, sondern man muss halt einfach schauen, auf seinen Körper hören, mit wie viel hält das aus, wie viel braucht er. Und wenn man dann ein Gefühl für entwickelt hat, man merkt, was braucht der Körper wann, dann ist es ein Selbstläufer.
Ja, spitze. Und wie du schon sagst, auch, ich glaube, dass Kinder jetzt nicht nur Pizza und Burger essen sollten, das sollte ja auch, wenn die Kinder nicht im Spitzensport sein sollen, soll man sie vielleicht auch nicht nur von Burger und Pommes ernähren. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich trotzdem auch Ausnahmen, oder wenn du jetzt außerhalb dieser Welt von Wettkämpfen quasi bist. Wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub bist, wie kann man sich dich da vorstellen? Wir sitzen ja jetzt gerade im Oberjoch Familux Resort. Rundherum gibt es fast gefühlt den ganzen Tag Essen und Entspannung.
Gutes Essen vor allem,
Gutes Essen. Ja. Wie ist das, wenn du im Urlaub bist? Gibt es dann aber schon mal ab und zu irgendwas Frittiertes?
Definitiv. Urlaub ist dafür da, um sich zu erholen. Es gibt ja den Begriff Soul Food.
Ja.
Na, man braucht auch mal einfach was für die Seele. Und bei mir gibt es auch während der Saison auch mal eine Pizza irgendwo. Das ist auch wichtig, weil manchmal verbraucht man viel. Also es ist schon oft genug vorgekommen, dass man eine Mahlzeit irgendwann auslässt, weil man einfach so im Fokus ist oder so lange an der Schanze ist, dass es kein Essen mehr gibt oder sonst irgendwie was. Man muss ja trotzdem gucken, dass man das auf einer Linie hält, dass man halt das irgendwann halt eben jongliert, ne? Wieder jonglieren.
Und das ich merke schon, ich erkenne dein Muster.
Aber es ist ein schmaler Grat, aber wenn man den halt einfach raus hat, dann muss man das halt immer wieder mal mehr, mal weniger essen, mal mehr, mal weniger Sport machen und mal mehr, mal weniger Urlaub machen. Und ich sag mal so, bei mir beim Urlaub, ich habe mich im Urlaub noch nie zurückgehalten. Da sind wir wieder beim Punkt, ich habe mir das einfach abtrainiert, einfach die ganze Zeit immer irgendwas zu essen, im Sinne von, dass ich halt wirklich fünfmal mir ein Brot schmiere. Ja, ich esse auch meine Süßigkeiten dazwischen, ist auch vollkommen in Ordnung.
Aber bewusst dann einfach.
Ja, vielleicht habe ich da auch ein bisschen einfach einen Vorteil. Ich esse eigentlich immer wieder gerne was, aber ich glaube, es macht einfach die Masse. Und auch einfach, ich frühstücke auch ab und zu mal nicht und dann hast du halt auch wieder eine gewisse Anzahl an Kalorien frei, die du halt einfach essen kannst und ich zähle auch keine Kalorien. Es gibt welche, die machen das, aber irgendwann ist es eingeschliffen und man macht es einfach.
Du weißt es dann irgendwo.
Man weiß es einfach. Und es ist mal interessant zu sehen, wenn man Kalorien zählt, wie viel man eigentlich braucht, verbraucht oder auch nicht. Ich habe auch so einen Ring, der sozusagen aufzeichnet, wie viel Kraft ich, wie viel ich eigentlich verbrauche. Und da kommt schon einiges dazu. Man denkt sich, boah, okay, krass, also 5000 Kalorien am Tag, das ist ja schon mal einiges. Oder mal 3,5 oder sonst was. Also 5000 ist schon mal die Ausnahme mit viel. Aber trotzdem, man muss auch erstmal 3000 Kalorien essen. Und wie du gerade gesagt hast, also beim Urlaub, ich war im Lago di Como.
Ah, schön,
Für eine Woche, da habe ich mir auch drei Pizzen geholt.
Ja.
Aber weil ich halt auch einfach, erstens, es war im Sommer, im Winter ist es dann eh wieder was anderes. Man muss auch sich mal erholen können, man muss seinem Kopf, seinem Körper auch mal die Ruhe geben und auch mal, wenn du mal ein Kilo danach im Urlaub zu viel hast oder zwei, das geht so schnell wieder weg, weil man macht ja trotzdem die ganze Zeit Sport. Und man braucht auch im Sommer, es ist normal, dass im Sommer die Leute meistens so 2-3 Kilo mehr haben als im Winter, weil wenn man dauerhaft an der Grenze arbeitet, dann leidet auch der Körper drunter und auch das Mentale. Und man muss eigentlich schauen, dass man im Winter dann dazu bereit ist oder halt einfach sein Gewicht dann auf dem Optimum hält.
Ja.
Und deswegen, und die Urlaube machen wir so oder so nur im Sommer. Und dann halt eben direkt nach Planica, nach der Saison, Saison ist Ende. Und es wird, setzt sich jeder Skispringer, glaube ich, in den Flieger. Fliegt nach Thailand oder sonst irgendwie was. Oder
und ist mal weg.
Japan. Und da wird aber mal vollkommen der Mähdrescher angehauen.
Also
da
wird...
ja. Ja, voll. Weil was du dir da in den 2 Wochen, 3 Wochen reinfrisst, sage ich jetzt mal, das ist so wurscht. Weil erstens, du bist eh an der Grenze zum zu leicht sein dann in dem Fall, weil es halt dann einfach zum Ende hingeht und es zehrt einfach auch an einem. Du brauchst das Soul Food, du kannst auch deine 2-3 Kilo anfuttern, das ist dann absolut kein Ding. Und dann bist du so oder so, hast erstmal deine 1,5 Monate Pause und ab dann geht es wieder los und ab dann geht es auch wieder darum, dass man halt wieder drauf, nicht drauf achtet, aber halt einfach wieder halt in seinen Rhythmus reinkommt und dann ist es wieder ein Selbstläufer.
Und du bist gerade mittendrin wieder in dieser Phase jetzt. Die Vorbereitungen für nächstes Jahr oder für nächste, kann man jetzt schon sagen, nächste Saison? Nein, 2026, wenn es dann für dich zu Olympia geht, zu den Olympischen Spielen.
Ja, das zählt ja alles dazu. Unsere Saison geht ja über den kompletten Winter hinweg.
Genau.
Aber ja, es ist sozusagen jetzt die letzte Woche. Jetzt wird eigentlich am wenigsten groß extrem was ausprobiert oder sonst irgendwie was, weil es halt hauptsächlich darum geht, so hey, jetzt geht es noch um die letzten paar Sprünge zu sammeln, ein Gefühl dafür zu bekommen, entspannt einfach in den ersten Weltcup reinzustarten, einfach zu machen, was man den ganzen Sommer und Herbst über gemacht hat. Und ja, das geht dann eigentlich Schlag auf Schlag. Wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt nächstes Wochenende noch frei und dann ist kein Wochenende mehr frei bis nach Olympia. Und von dem her, es geht Schlag auf Schlag. Wahnsinn. Jedes Wochenende ist ein Wettkampf. Es hört nicht auf bis nach Planica und von dem her.
Und ist auch gut so,
oder?
Bin
schon voll drin. Ja, voll. Wir haben genau 4 Monate, wo wir wirklich auch richtig aktiv arbeiten, sag ich jetzt mal. Wir hören nie auf zu arbeiten, aber wir arbeiten ja trotzdem. Aber letztendlich, unsere Hauptarbeit ist einfach der Winter. Wir haben zwar unsere Sommerwettkämpfe auch, aber der Hauptfokus liegt einfach im Winter auf Olympische Spiele. Wir sind eine Wintersportart. WM, wir haben Skiflug-WM dieses Jahr. Wir haben die Tournee auch wie jedes Jahr. Und deswegen, die Vorbereitungen sind eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch
abliefern.
Und dann geht's los. Und ich muss ehrlich sagen, es ging schneller als erwartet, weil es ging, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto schneller gehen die Tage rum.
Man hält das immer für ein Klischee, aber es stimmt leider wirklich.
Voll. Also ich fühle mich ja immer noch wie 18 im Kopf. Also für 25 bin ich noch nicht. Das akzeptiere ich nicht.
Hast du Angst vorm Altwerden auch trotzdem? Weil du weißt, du hast vorhin schon gesagt, eigentlich bist ja du jetzt auch schon immer der Jüngste quasi in deinem Sport. In 10 Jahren bist du quasi alt. Aber hast du wirklich Angst vorm Altwerden oder weißt du, dass es auch gut so ist und dass du das Beste draus machen wirst?
Ja, also ich sag mal so, ja, an sich schon. Es ist halt immer alles ungewiss. Ne? Vor allem, was macht man nach dem Skispringen? Keine Ahnung. Ich habe kein Studium. Ich habe eine Ausbildung, mache ich bei der Bundeswehr zum Trainer. Das heißt, Trainer ist immer was, was einem als Sportler bleibt, weil man hat einfach die Möglichkeit, sein ganzes Know-how, was man sich...
Weiterzugeben.
Ja, einfach weiterzugeben. Und das macht auch Spaß, ist auch super.
Vielleicht ich merke schon, du setzt dich ja auch sehr dafür ein, dass Nachwuchs kommt. Man hat das vorhin schon ein bisschen rausgehört. Also wärst du da ja auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben.
Ich, wie gesagt, meine beiden Eltern sind dann auch Trainer und mein Dad ist immer noch Trainer.
Ja.
Meine Mom war dann auch eben Turntrainerin. Also der Sport ist und bleibt wahrscheinlich bei uns in der Familie immer erhalten. Und ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich sozusagen weiterhin beim Skispringen bleiben werde, weil ich will meinen Kindern irgendwann in Zukunft sagen können, dass ich auch was anderes gemacht habe als nur Skispringen. Mhm. Ich kenne ja nichts anderes. Für mich ist seitdem ich 5 bin, gibt es nur Skispringen und damals noch Schule. Aber für mich gibt es nichts anderes. Und für mich ist auch einfach der Ablauf, ich habe im Winter einfach keine Zeit. Ich kann nicht irgendwann spaßeshalber mal zwischendurch Skifahren gehen. Das geht sich einfach nicht aus zeitlich.
Und darfst du wahrscheinlich ja gar nicht, oder? Also ich kenne es nur von vielen Fußballern, dass die oft auch nicht, dass es zu Risikosport dann wieder gehört und die dürfen in der Freizeit nicht Skifahren gehen. Als Fußballer ist es wahrscheinlich bei euch dann auch so, oder?
Blöd, wenn was passiert.
Ja.
Na, also es macht die Beine auch langsam. Ich sag mal, während der Saison ist es nicht wirklich hilfreich.
Nach
der
Saison
kannst du gerne Skifahren gehen, so viel du willst, wenn es irgendwo auf dem Gletscher Schnee gibt. Kein Ding. Ich mache es während der Saison sehr ungern.
Ja.
Also selbst wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann bin ich eh froh, dass ich frei habe. Dann muss ich noch mal extra Sport machen.
Wenn du mal keine Ski anhast.
Ja, und da sind Sportler eh extrem schlimm. Also ich kenne sehr, sehr viele Sportler, die machen genau das, was sie machen müssen. Und alleine schon eine Treppe hochzulaufen, ist denen schon zu viel. Mhm. So, die machen nichts extra. Ich gehöre da auch dazu. Also okay. Für mich ist dann, ich mache dann die Woche frei und schau, ich mache mein Krafttraining und alles, was da extra ist, nö, ich bleib daheim sitzen, lieber auf meinem PC. Oder bleib länger im Bett liegen. Aber ja, ich mache lieber frei.
Schön.
Ich mache lieber frei.
Wie ist es, ihr steht ja dann trotzdem eben als du und dein Team, ihr seid bekannte Gesichter. Wie ist es, wenn man trotzdem auch immer in der Öffentlichkeit steht und wenn du sagst, es ist vielleicht nicht gerne auch gesehen im... Wie ist es, wenn du selbst quasi immer im Rampenlicht trotzdem stehst? Genau. Mhm.
Es hat so seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Also es ist super cool, wenn die Leute zu einem herkommen und so, hey, herzlichen Glückwunsch zum Sommer-Grand Prix-Sieg oder generell auch damals, als ich mein erstes Weltcup-Podest in Lake Placid gemacht habe, 2024. Das ist cool. Also man hat einfach so Sachen, so Anerkennung, das gefällt einem ja auch. Also, ne, also man macht ja irgendwie das auch in gewisser Weise für die Anerkennung. Warum macht man sonst Olympia mit und nicht? Na, also Sport hat immer was damit zu tun, wer ist der Beste, man bekommt Anerkennung dafür und sonst irgendwie was. Klar, es ist nicht das Allerwichtigste, das Geld ist auch nicht das Wichtigste. Mhm. Also macht es hauptsächlich einfach Spaß, den Sport zu machen. Jetzt bin ich bloß von der Frage gerade ausgewichen. Was war die Frage nochmal genau?
Die Frage war eigentlich, wie du damit umgehst, dass du trotzdem immer im Rampenlicht stehst und wie sich das anfühlt für dich.
Es macht Spaß, erkannt zu werden. Es macht aber auch manchmal keinen Spaß, erkannt zu werden.
Ja.
Weil man hat auch einfach manchmal seine Momente, da will man einfach seine Ruhe. Meistens haben die Leute auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wenn sie einen von uns treffen und dann merken so, okay, Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik, Kopfhörer auf, der hat jetzt gar keinen Bock, halte ich mich fern. Vielleicht, wenn man sich dann einen Moment erwischt, mal kurz so, hey, übrigens, hallo, cool. Vielleicht hat man auch kurz Zeit für ein Bild. Fragen kann man immer, aber man muss auch akzeptieren, ein Nein zu bekommen, weil man hat nicht einfach immer Zeit und Lust. Das ist einfach so. Und ansonsten, ich glaube, es gibt viele, die mal gerne im Fernsehen wären. Wir sind ja wirklich den Winter dauerhaft im Fernsehen, eigentlich jeden Samstag und Sonntag. Das war jetzt nie mein Plan, irgendwann dadurch viel im Fernsehen zu sein oder berühmt zu werden. Das ist eigentlich so ein Nebeneffekt, den man da mitbekommt. Aber es ist auf einmal, egal was man sagt, wird sofort aufgezogen. Es gibt so viele Leute, die dann irgendwas von dir wollen. Mhm. Jeder will dich auch anfassen tatsächlich. Also es kommt jeder her und so umarmt einen oder nimmt einen Arm um einen rum. Man muss an sowas auch erstmal sich gewöhnen und auch sowas mögen. Also ich mag es auch ehrlich gesagt nicht wirklich, wenn mich irgendwelche Leute einfach random anfassen.
Ja.
Das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein.
Natürlich.
Aber man akzeptiert es dann trotzdem. Ne? Man denkt sich so, ja, ist okay, ne? Man hat ja auch was, sie haben diesen Bezug, sie sehen einen die ganze Zeit im Fernsehen und dann wollen sie natürlich auch die Nähe haben, ist für mich vollkommen in Ordnung, aber es sind schon viele Momente vorgekommen, wo ich mir einfach nur da stand, so,
es ging zu weit, gell?
Jetzt bin ich gerade voll überfordert, es ging dann zu weit, aber man schluckt trotzdem runter, man will ja den Moment von denen auch nicht kaputt machen und sonst irgendwas und ich sag mal so, wenn ich dann einen Tipp an alle anderen geben könnte, die mich noch treffen wollen und dürfen und können. Ich bin nicht euer bester Freund, aber ich bin trotzdem bestens freundlich.
Wow.
Also,
schön gesagt.
In dem Sinne, ich bin immer höflich. Ich nehme mir auch eigentlich fast immer die Zeit. Ich bin bekannt dafür, dass ich mir zu viel Zeit nehme. Ich bekomme Rüpel dafür, dass ich mir zu viel Zeit nehme.
Mhm.
Also von dem her, aber ich behandle es nicht wie euren besten Freund, aber ich bin sehr, sehr freundlich und ich habe meistens ja. immer Zeit. Und wenn ich mal keine Zeit mehr habe, dann habe ich wirklich keine Zeit mehr. Dann muss man mir auch keine Bilder und Nachrichten schicken. So, hör, warum hast du für den Zeit genommen, aber für mich nicht? Also, wenn ich auf einmal zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Pressekonferenz muss oder sowas, dann habe ich die Zeit dann einfach nicht. Mhm. Dann bin ich selber überfordert. Oder meine Trainer sagen schon, hey, Abfahrt, die ganzen ja. anderen Athleten warten auf mich. Dann ist es einfach so. Ich probiere wirklich mein Bestes, aber es geht sich nicht immer aus. Es macht Spaß, aber manchmal ist es auch zu viel. Mhm. Und man muss es halt jonglieren.
Jonglieren, genau. Jonglieren. Ich hatte vorhin ja auch tatsächlich mit dem lieben Volker Küchler schon mhm. gequatscht, weil wahrscheinlich der Volker dich so gut kennt, also aus der Familux-Welt gesprochen, wie kein anderer. Der hat ja deinen Weg eigentlich schon mitverfolgt, seit du ein Kind bist. Und er hat auch schon gesagt, der Philipp ist immer gut gelaunt. Er kennt dich eigentlich nur gut gelaunt. Und das ist auch das, was man von dir nach außen eben sieht, dieses immer gut drauf. Mhm. Und der Volker hat liebevoll vorher gesagt, du bist der Schwiegersohn, den man sich wünschen würde. Oh. So everyone's darling. Und für ihn einfach auch wie ein Patenkind, dass ihr immer in ganz engen Austausch seid und.
Kann ich nur zurückgeben, der Volker ist ein super Mensch. Also ich schaue auch zu ihm auf, er hat von sau viel Ahnung, wovon ich keine habe. Und muss auch ehrlich sagen, ich respektiere ihn extrem. Und wie er schon sagt, also es ist eigentlich fast Familie, muss ich einfach klar sagen. Ich kenne ihn seit Ewigkeiten. Er war der erste individuelle Sponsor, den ich überhaupt hatte und hat mich da auch schon voll und ganz unterstützt und hat gesagt, ihm ist es eigentlich vollkommen egal, ob es gut läuft oder nicht. Er investiert in mich als Mensch und nicht in mich als Produkt, in dem Sinne, dass ich irgendwann mal erfolgreich bin und das dann zurückkommt oder sowas. Also er hat da einfach gesagt, so, hey, er will mich da unterstützen, er will schauen, dass ich das wirklich schaffe, da nach vorne zu kommen, was den Sport angeht. Und deswegen, ich kenne ihn ewig, ich bin ihm extrem dankbar, dass er mich auch schon so lange unterstützt und mich freut es dadurch umso mehr, dass ich immer noch mit ihm unterwegs bin. Also der ist ja seitdem ich ihn auf dem Ski damals hatte, dann war er auch mal zwischendurch auf dem Helm mit meinem lilanen Helm, dann auf der Seite von meinen letzten Jahre, jetzt ist er wieder auf dem Ski, also er war immer irgendwo erhalten und das freut mich einfach extrem, es ist ein mega familiäres Verhältnis mit ihm und ich kann eigentlich in dem Sinne eigentlich nur Danke an ihn sagen, weil dass er mir schon so lange eigentlich die Unterstützung gibt, ist einfach, ich habe einfach nur großen Respekt davor, weil das ist ja eigentlich im Grunde eine Wildcard. Man sieht so, ja, okay, Sportler, ja doch, unterstütz mal, weiß ja trotzdem aber nicht, ob das irgendwann in 5 Jahren mal
aber so dass kommt. Du irgendwann die Spitze auch bist, das konnte vor ein paar Jahren noch keiner ahnen wahrscheinlich.
Ich auch, gell? Nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich war ja selber eigentlich ziemlich überrascht, dass es im Sommer eigentlich durchgängig so gut gelaufen ist, weil es waren immer wieder mal im Sommer, man muss sagen, im Sommer sind immer wieder mal weniger Leute da. Es lassen halt ein paar der Spitzenathleten aus. Die Norweger waren auch nicht dabei. Und zum Beispiel im letzten Wettkampf in Klingenthal waren die Top-Österreicher auch nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz, es ist trotzdem ein sehr, sehr hohes Niveau. Und ich habe es trotzdem geschafft, auch bei den Wettkämpfen in Predazzo und in Hinzenbach, wo alle vor Ort waren, trotzdem zu performen und in Podestreichweite zu springen oder Podeste auch zu machen. Und deswegen war ich dieses Jahr einfach trotzdem sehr zufrieden mit meinem Sommer und mit meinen Ergebnissen und war trotzdem aber auch überrascht, weil ich mir gedacht habe, so, okay, krass, Predazzo, Lehrgang lief so, naja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so in der guten Position bin, werde auf der kleinen Schanze Sechster, weil ich Kleinschanzen eh mag, dass ich dann auf der Großschanze Dritter werde und große Namen hinter mir lasse, hätte ich nicht gedacht. Also,
da darf man schon stolz sein, oder? Auf schon, sich selber schon. Und sich und auch mal feiern.
Voll, und das nimmt auch voll Aufschwung mit für den Winter. Mhm. Also man ist halt einfach motiviert, man weiß so, hey, den ganzen Sommer über hat es gepasst, den ganzen Sommer über hat es geklappt, ich muss nichts anders machen. Ich mache genau dasselbe wie den ganzen Sommer über auch. Und das Gute ist, wenn es letztendlich eigentlich dauerhaft auf dem Niveau läuft, dann hast du es auch irgendwie schon ein bisschen eingeschliffen. Mhm. Und deswegen, ich sag mal, ich muss jetzt nicht groß nachdenken, was ich machen muss, sondern ich mach's einfach. Ich hoffe, das bleibt mir erhalten. Ne? Kann auch sein, dass es im Winter anders wird.
Aber ja. Genau.
Aktuell ist eine gewisse Leichtigkeit da.
Ja, schön. Und die sollst du dir auf jeden Fall auch beibehalten.
Ja. Ja,
also wir wünschen dir auf jeden Fall für die kommende Saison, für Olympia alles, alles Dankeschön. Gute. Danke. Die ganze Familux-Familie hält dir die Daumen und ja, also wir sind richtig, richtig stolz auf dich und ja, wünschen dir ganz viel Rückenwind, kann man es so sagen?
Ja, Rückenwind.
auf Wind, okay. Ja.
Man sagt Rückenwind im normalen Sprachgebrauch, bei uns genau. Ist es genau andersrum.
Dann wünschen wir dir viel Aufwind und keinen Rückenwind. Dankeschön. Und ja, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, jetzt im großen Stress. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja.
Vielleicht gibt es schon nächstes Jahr dann ein Update.
Hoffe ich doch. Ich werde mich drauf freuen. Und jetzt geht es erstmal noch schön Abendessen hier. Da freue ich mich extrem drauf.
Viel Spaß, lass es dir schmecken.
Die Sauna werde ich auch noch genießen.
Sehr schön. Philipp, danke schön für deine Zeit.
Gerne, kein Problem.
Das war Chaos und Kekse, der Familux-Podcast. Danke fürs Zuhören. Die Familux-Resorts schaffen Raum für gemeinsame Familienmomente. Ganz ohne Ablenkung durch den Alltag. Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment für eure nächste Auszeit.